Berlin. Aufdeckung der Affäre. Effis neues Leben mit Innstetten. 23. bis 25. Kapitel.
In Berlin fühlt Effi sich sehr wohl. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Vetter Dagobert hat sie 2 Wochen lang eine schöne Zeit. Dann wird Innstetten aber ungeduldig und drängt auf Effis Rückkehr. Und schon wieder belügt Effi ihren Mann.
Effi täuscht ein Rheumatismusleiden vor. Ihr Arzt, Geheimrat Rumschüttel, ist ein lebenserfahrener Mann und durchschaut Effi sofort. Aber er erkennt auch, dass sie gewichtige Gründe für ihr Verhalten haben muss.
Effi schafft es also, in Berlin zu bleiben. Kurz vor Innstettens Eintreffen in Berlin wird sie plötzlich wieder gesund.
Ende März ziehen die beiden in ihre neue Wohnung. Für beide soll Berlin ein Neuanfang werden.
Aber Johanna macht Effi einen Strich durch die Rechnung.
Stimmt. Johanna steht seit vielen Jahren in Innstettens Dienst und ist neben Roswitha als einzige mit nach Berlin umgezogen. In ihrem Portemonnaie hat sie das Chinesenbildchen dabei.
Ein schlechtes Omen für Effi. Außerdem ist da noch dieser Ortsname, Krampas.
Ja, auf den trifft Effi allerdings während ihrer Urlaubsreise mit Innstetten im August. Die beiden fahren nach Rügen. Dort wird Effi nicht nur mit dem Namen ihres ehemaligen Liebhabers konfrontiert, sondern hat auch noch ein anderes unheimliches Erlebnis.
Meinst du diese germanische Kultstätte?
Genau. Bei einem Ausflug treffen Effi und Innstetten auf sogenannte Opfersteine. Die Rillen zum Ablaufen des Blutes sind noch sichtbar. Effi ist darüber entsetzt.
Die Steine verweisen doch sicher wieder auf irgendetwas.
Nun, zum einen wird Effi selbst das Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse. Zum anderen ist auch der spätere Tod von Krampas eine Art Blutopfer für die Affäre mit Effi.
Verstehe. Aber wenigstens wird der Rest des Urlaubs für Effi ja angenehmer.
Die Innstettens verlassen die Insel und verbringen anschließend noch einige Tage in Dänemark. Schließlich fahren die beiden nach Hohenkremmen, wo ihre Tochter Annie die Zeit während des Urlaubs der Eltern verbracht hat.
Effi bleibt nach der Abreise Innstettens noch eine Woche bei ihren Eltern. Vater Briest macht sich deshalb Sorgen.
Sie ist eine prächtige Tochter, aber sie ist es mir zu sehr. Es ängstigt mich ein bisschen.
Luise weiß, wie immer, noch mehr als ihr Mann. Effi hat ihr anvertraut, dass Innstetten ihr bisher auch in seiner Zärtlichkeit fremd gewesen sei, dass sie nun aber über den Berg sei. Das macht Effis Mutter natürlich misstrauisch. Was ist eigentlich mit Effi selbst? Wie denkt sie jetzt über ihre Lage?
Effi erkennt, dass sie weder die rechte Reue noch die rechte Scham empfindet. Sie hat vor allem Angst davor, dass alles doch noch herauskommt und schämt sich wegen ihrer Lügen, nicht aber wegen der Affäre selbst.
Zurück in Berlin scheint aber alles erst einmal gut für die Innstettens zu laufen. Effi hat jetzt endlich genug Unterhaltung.
Stimmt, es beginnt jetzt eine Phase des gesellschaftlichen Aufstiegs. Effi gewinnt die Gunst der Frau des Ministers und sogar des Kaisers und seiner Frau. Doch auch im 7. Jahr ihrer Zeit in Berlin hat Effi kein weiteres Kind zur Welt gebracht. Geheimrat Rumschüttel verordnet ihr deshalb eine 6-wöchige Kur.
Die Entdeckung des Ehebruchs und das Duell. 26. bis 31. Kapitel.
Während Effis Kuraufenthalt bahnt sich in Berlin die von Effi befürchtete Katastrophe an. Annie stolpert auf der Treppe und schlägt sich die Stirn auf. Auf der Suche nach einer Binde brechen Johanna und Roswitha gemeinsam Effis Nähkästchen auf und leeren den gesamten Inhalt aus. Darunter befindet sich ein kleines Bündel von Briefen.
Die Briefe von Krampas.
Nachdem Annie versorgt ist, versucht Innstetten das Nähkästchen wieder einzuräumen und bemerkt die Briefe. Als er die Schrift von Krampas erkennt, schöpft er Verdacht. Dieser bestätigt sich bei einer genaueren Untersuchung der Briefe.
Warum hat Effi die Briefe nur behalten?
Das bleibt offen. Entscheidend ist, dass Innstetten noch am Abend desselben Tages seinen Kollegen Geheimrat Wüllersdorf zu sich bittet. Wüllersdorf soll Krampas Innstettens Forderung zum Duell überbringen und als Sekundant am Duell teilnehmen.
Aus heutiger Sicht ist so ein Duell ja kaum noch verständlich. Aber Wüllersdorf ist auch nicht überzeugt, dass es richtig ist.
Innstetten lässt keinen der Einwände von Wüllersdorf gelten. Eine Verjährung der Schuld von Krampas, dessen Affäre mit Effi über 6 Jahre zurückliegt, schließt er aus. Als entscheidenden Faktor für den Zwang zum Duell nennt er die Gesellschaft.
Jenes uns tyrannisierende Gesellschaftsetwas, das fragt nicht nach Charme und nicht nach Liebe und nicht nach Verjährung. Ich habe keine Wahl. Ich muss.
Am Ende ist Wüllersdorf dann auch der Meinung von Innstetten.
Ich finde es furchtbar, dass Sie recht haben, aber Sie haben recht. Unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst. Aber wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt.
Dann geht alles unglaublich schnell. Wüllersdorf reist sofort nach Kessin. Dort informiert er Crampas über alles. Crampas findet sich nach einem kurzen Moment mit seinem Schicksal ab und scheint sicher zu sein, dass er das Duell nicht überleben wird.
Genauso kommt es ja dann auch. Er wird von Innstettens Schüssen getroffen. Innstetten hat mit Crampas also kurzen Prozess gemacht. Zweifel kommen ihm erst auf der Heimfahrt, als alles zu spät ist. Warum gerade jetzt?
Er kann den letzten Blick von Crampas nicht vergessen, den er als eine Art stillen Vorwurf deutet. Im Nachhinein erkennt Innstetten, dass sein Verhalten nur auf Prinzipienreiterei beruht.
Alles war einer Vorstellung, einem Begriff zuliebe. War eine gemachte Geschichte, halbe Komödie. Und diese Komödie muss ich nun fortsetzen und muss Effi wegschicken und sie ruinieren. Und mich mit.
Auch jetzt zögert er ja nicht lange. Zurück in Berlin teilt er Johanna mit, dass Effi nicht zurückkommt. Anni soll sie schonend beibringen, dass sie keine Mutter mehr hat. Den Grund dafür sagt er Johanna aber nicht.
Den erfahren sie und Roswitha aus der Zeitung. Roswitha zeigt daraufhin Mitleid für den Major und Effi. Sie kritisiert die Praxis des Duells im Allgemeinen. Johanna hingegen verteidigt Innstettens Verhalten.
Effis Leben als Ausgestoßene. 32. bis 34. Kapitel.
Effi wird in ihrem Kurort Bad Ems durch einen Brief ihrer Mutter über die Entdeckung des Ehebruchs und dessen Folgen informiert. Sie bricht darüber ohnmächtig zusammen.
Am schlimmsten ist für Effi, dass ihre Eltern sie verstoßen, oder?
Ja, Luise schreibt ihrer Tochter, dass sie und Effis Vater nicht bereit seien, Effi aufzunehmen.
Denn es hieße das, dies Haus von aller Welt abzuschließen und das zu tun, sind wir entschieden nicht geneigt.
Die Priests sichern Effi allerdings materielle Unterstützung zu. Zurück in Berlin kommt Effi erst einmal in einer Pension unter.
Was ist eigentlich mit Innstetten? Der wird für seine Tat wohl gar nicht bestraft.
Er muss nur eine 6-wöchige Haftstrafe verbüßen. Danach nimmt er wieder sein gewohntes Leben auf. Auf diesen Moment hat Roswitha gewartet, die sich während Innstettens Abwesenheit um Anni gekümmert hat. Nun besucht sie Effi in ihrer Pension.
Wenigstens eine, die Effi die Treue hält.
Roswitha zieht mit Effi in eine kleine Wohnung. Die beiden leben nun ein sehr einsames und zurückgezogenes Leben. Unter diesen Umständen erscheint Effi sogar die Zeit des Spuks als glücklich. Besonders an den langen Winterabenden ist sie voller Schwermut.
Sie findet etwas Trost beim Malen, aber glücklich macht das ja auch nicht. Wenn ich mir das so vorstelle, vom eigenen Kind getrennt zu sein. Aber sie trifft Anni ja nach 3 Jahren zufällig im Pferdewagen. Warum nutzt sie diese Gelegenheit nicht?
Effi ist in diesem Moment wohl einfach zu verwirrt. Sie schafft es allerdings, mit Hilfe der Frau des Ministers ein Treffen mit Anni zu arrangieren.
Das macht Effis Verzweiflung aber nur noch größer. Anni benimmt sich ihr gegenüber wie eine Fremde. 3-mal antwortet sie Effi mit denselben Worten.
Oh, gewiss, wenn ich darf.
Verständlich, dass Effi extrem wütend auf Innstetten wird.
Effi macht Innstetten für die Entfremdung ihrer Tochter verantwortlich. Nachdem Anni Effi wieder verlassen hat, macht Effi ihrer Wut auf Innstetten Luft.
Weil er klein ist, ist er grausam. Ein Schulmeister war er immer. Ein Streber war er weiter nichts. Mich ekelt, was ich getan. Aber was mich noch mehr ekelt, das ist eure Tugend.
Nach diesem Ausbruch liegt Effi wie leblos auf dem Boden. Rumschüttel schreibt kurz danach einen Brief an Effis Eltern, in dem er darauf drängt, Effi in Hohengrämmen aufzunehmen. Elternliebe nennt er als einziges Mittel, um Effis baldigen Tod zu verhindern.
Ist es nicht Effis Seele, die krank ist?
Schon. In der damaligen Zeit nannte man so etwas aber ein Nervenleiden. Außerdem hat sie die Schwindsucht.
Rumschüttels Bitte abzulehnen wäre unmenschlich. Luise zögert trotzdem. Zum Glück setzt sich aber Effis Vater durch.
Vater Briest stellt Effis Wohl über gesellschaftliche Normen und schickt seiner Tochter ein Telegramm mit dem Wortlaut:
Effi, komm!
Genau die Worte, die Effis Freundin Hertha am Tag von Effis Verlobung verwendet hat. Effi wird also wieder in ihre Kindheit zurückgerufen.
Hohenkrämmen. Suche nach innerem Frieden. Endgültige Rückkehr Effis in ihr Elternhaus. 34. bis 36. Kapitel.
Nach einem halben Jahr auf Hohenkrämmen hat sich Effis Zustand nur scheinbar gebessert. Effi trägt nun wie am Tag ihrer Verlobung mit Innstetten ein blau-weißes Kittelkleid. Die Kleidung signalisiert auch äußerlich Effis Rückzug in die Welt ihrer Kindheit. Effi verspürt jetzt ein großes Bedürfnis nach der Natur, erkältet sich jedoch während ihrer Spaziergänge und ihr Zustand verschlechtert sich zusehends. Das Angebot ihrer Eltern, eine Reise in den Süden zu unternehmen, lehnt Effi ab.
Ich mag nicht mehr weg von Hohenkrämmen. Hier ist meine Stelle.
Sie weiß wohl selbst, was am besten für sie ist. Nach einiger Zeit erholt sie sich nämlich wieder. Trotzdem hat sie noch ein Problem. Sie fühlt sich auf ihren Spaziergängen ziemlich allein. Und auch in diesem Fall ist auf Roswitha Verlass.
Roswitha bittet Innstetten in einem Brief, Rollo, Effi als Beschützer zu überlassen. Durch diesen Brief, der ihn an vergangenes Glück erinnert, wird Innstetten klar, dass sein Leben verpfuscht ist.
Er bekommt doch zusammen mit Roswithas Brief seine Beförderung zum Minister. Eigentlich müsste er jetzt glücklich sein.
Vielleicht. Angesichts seiner gescheiterten Ehe empfindet er seine berufliche Karriere nun jedoch als wertlos. Dies teilt er auch Geheimrat Wüllersdorf mit, der Innstetten zu dessen Beförderung gratulieren will.
Stattdessen philosophieren die beiden über Möglichkeiten der Flucht vor ihren Pflichten und das als hohe Staatsbeamte.
Der gesetzestreue Innstetten sieht nur einen Ausweg.
Weg von hier, weg und hin unter lauter pechschwarze Kerle, die von Kultur und Ehre nichts wissen, diese Glücklichen.
Wüllersdorf ist da bescheidener.
In der Bresche stehen und aushalten, bis man fällt, das ist das Beste. Vorher aber im Kleinen und Kleinsten so viel herausholen wie möglich.
Wüllersdorf lehnt sich zwar nicht wirklich gegen die Zwänge der Gesellschaft auf, findet sein Glück jedoch in kleinen Alltagsfreuden und kleinen Verstößen gegen seine dienstlichen Pflichten.
Und Effi? Die wird doch bei ihren Eltern noch einmal glücklich.
Schon, allerdings sitzt sie nachts immer am offenen Fenster und betrachtet den Sternenhimmel. So verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand weiter. Und ihr Arzt teilt Effis Vater mit, er müsse sich auf ein baldiges Ende gefasst machen.
Vor ihrem Tod verzeiht sie sogar Innstetten. Sie gibt ihm also keine Schuld mehr an ihrem Schicksal. Wer hat denn dann Schuld?
Diese Frage bleibt offen. Auch Luise erhält von ihrem Mann keine Antwort, als sie ihn nach Effis Tod fragt, ob sie beide nicht auch eine gewisse Schuld hätten.